Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Autor der Alterssee-Krimis Herbert Dutzler.
Der Gasperlmeier ist ein Typ, der zwar nicht wahnsinnig kommunikativ ist, aber zuhört. Das heißt, er ist nicht einer, der sofort sein eigenes Urteil überall drauf hat, das ist gut, das ist falsch, das ist richtig, das ist schlecht, sondern sie eigentlich nicht entscheiden kann. Dadurch muss er sehr viel zuhören.
Gemeinsam mit seinem Dorfpolizisten Gasperlmeier löst er augenzwinkernd haarsträubende Mordfälle und hat sich damit in die oberste Riege der österreichischen Krimi-Autoren geschrieben.
Die Geschichte lebt nur von Konflikten und Auseinandersetzungen. Das ist jetzt nicht so, dass die unbedingt durch Streitigkeiten ausgetragen werden müssen, aber als völlig neue Situationen, denen sich der Protagonist ausgesetzt fühlt und mit denen er fertig werden muss.
Grüß dich, Peter. Servus, Robert. Wir haben einen Autor hier bei uns zu Gast.
Einmal hatten wir schon eine Autorin, da ging es um Kinderbücher. Heute irgendwie das Gegenteil, um Krimi-Bücher.
Ja, aber zumindest die Salzkammergut-Komponente ist ähnlich, würde ich sagen. Gell? Die Kinderbücher damals von der Steffi Schwarz, die waren im Dialekt. Ich glaube, alle die Protagonisten beim Herbert Dutzler, der bei uns zu Gast ist, die reden auch Mundart.
Da fragen wir gleich. Grüß dich, Herbert.
Hallo. Natürlich sprechen die Protagonisten Mundart, nur steht es im Buch nicht so drinnen. Das heißt, wenn es dann zu Lesungen geht, solange man sie in Österreich bewegt, kann man das natürlich authentischer in Mundart rüberkommen lassen, obwohl ich mit dem Ausseher-Dialekt tue mir sehr schwer, weil er ist nahe an meinem eigenen und deswegen nicht so einfach zu imitieren wie vielleicht ein Tiroler oder ein Kärntner, weil es da schon um Nuancen geht, die mir nicht allzu vertraut sind. Also da bin ich sehr vorsichtig.
Wir müssen dich kurz vorstellen. Du bist einer der Autoren, wo ich sagen kann, zumindest, ich glaube, ich habe alle deine Bücher zumindest dieser einen Reihe gelesen. Die Alterssee-Krimis um den Protagonisten Gasperlmeier, die sind wirklich sehr beliebt und ich habe von Anfang an einen großen Spaß dabei gehabt, sie zu lesen. Du schreibst aber auch ganz andere Krimis, dazu ein bisschen später, die kennt man vielleicht nicht so sehr. Zum ersten Mal bin ich mit dir in Kontakt gekommen, aber wie du Professor warst in der Schule, wo ich auch war, nämlich in Vöcklabruck im Gymnasium. Du hast vorher gesagt, Realgymnasium war das bei dir, aber zumindest man hat dich gekannt als Lehrer. Und jetzt bist du halt schon ganz, ganz lang bekannt als Autor. Deine Filme sind auch für Servus TV verfilmt worden. Aber ich hätte einmal eine Einstiegsfrage an dich und vielleicht kannst du uns dann gleich einen Lesetipp auch dazu geben. Welches Buch liegt denn gerade bei dir auf dem Nachtkastel und sollen wir es auch lesen?
Am Nachtkastel liegt, da muss ich jetzt direkt nachdenken, ein Krimi, der in Glasgow spielt oder Edinburgh. Das ist noch nicht ganz heraus, weil die Polizei. Kräfte arbeiten zusammen und es geht um organisierte Kriminalität. Aber weil ich praktisch alles auf E-Books lese, weiß ich jetzt momentan weder denn die Autorin, es ist von einer, doch, die Autorin ist mir eingefallen, Claire Askew heißt die. Der Titel ist mir nicht so geläufig. Es geht um die Detective Inspector Helen Birch, die auch privat sehr viele Schwierigkeiten hat. Aber der Hintergrund ist, dass ich mich spezialisiere beim Lesen auf Krimis, die in Schottland oder Irland spielen momentan. Da versuche ich möglichst umfassende Kenntnisse mir zu verschaffen, einfach weil ich die Gegend da gern bereise.
Aber warum, woher kommt deine Liebe zu den Krimis?
Ich weiß nicht recht. Ich habe als Student schon Krimis gelesen. Damals war die Motivation, ich lese englische Bücher, um mein Englisch zu verbessern. Ich war ja Englischlehrer und da stolpert man dann immer mehr hinein, weil die englische und amerikanische Krimiliteratur war in den 70ern und 80ern wesentlich vielfältiger als die deutschsprachige. Ja, und da bin ich dann auch für meine Diplomarbeit beim Fach geblieben. Ich habe Gott sei Dank einen Professor gehabt, der Seminare zum Kriminalroman angeboten hat. Und seither begleitet mich der Krimi aus verschiedensten Perspektiven, zuerst als Konsument und seit 2011 dann auch als Autor.
Absolut. Jetzt sind wir natürlich schon in der Mitte gelandet. Wir wollten aber ganz am Anfang beginnen. Mhm. Aufgewachsen bist du in Schwanenstadt und im Padossee. Wie geht sich das aus?
Das geht sich so aus, dass mein Vater war Müller in Schwanenstadt. Der hat auch ein Mischfutterwerk betrieben. Und er hat aber auch eine Frühstückspension im Badaussee besessen und die hat meine Mutter zwischen 66 und 72 so grob gesprochen geführt. Dann aber ist das Problem aufgetaucht, dass meine Eltern nicht 5 oder 6 Monate im Jahr getrennt sein wollten und außerdem hat keines meiner Geschwister sich vorstellen können, dieses Haus in Bad Aussee zu übernehmen und alle anderen Geschwister auszuzahlen. Und dann kam es, wie es kommen musste, das Haus ist irgendwann verkauft worden.
Ist es schade?
Aus heutiger Sicht natürlich schon, ja. Ja. Aus heutiger Sicht schon, weil damals, also die Immobilienpreise sind ja ins Unermessliche gewachsen und heute könnte man wahrscheinlich mit dem Haus wesentlich mehr anfangen, als damals der Erlös irgendwann in den 70er Jahren dafür war.
Aber würdest du, glaubst du, in dem Haus leben?
Sicher nicht, weil ich hätte natürlich auch Probleme gehabt, das zu finanzieren, weil ich ja höchstens ein Siebtel mit 6 Halbgeschwistern davon geerbt hätte. Das heißt, es wäre unrealistisch zu glauben, dass einer von uns in dem Haus hätte leben können, wollen, sollen, eine berufliche Basis zu finden. Es gibt im Ausseerland, außer im Tourismus, nicht wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Es gibt einen größeren Betrieb in Bad Aussee, die Rigips, aber dann ist eigentlich schon wieder zusammengerannt.
Was sind denn die ersten Erinnerungen ans Ausseerland? Was sind so die Bilder, die du in deiner Kindheit, wie du dann da warst in dieser Pension, die sich bei dir für immer manifestiert haben?
Ersten Erinnerungen? Auf der Terrasse sitzen und auf die Pötschenstraße, damals war die Umfahrung ziemlich neu, die ging knapp am Haus vorbei, war natürlich eine Lärmbelastung. Damals waren wir möglicherweise noch nicht so empfindlich, was das betrifft. Den Autos zuschauen beim Vorbeifahren mit quietschenden Reifen, damals haben nämlich die Reifen noch gequietscht in den Kurven, im Garten hinten sitzen und mit diesen Indianerfiguren spielen, die beim Linde-Café drinnen waren, zwischen den Baumwurzeln, hier und da mit dem Radl am See zu fahren und baden zu gehen. Meine Mutter hat ja keine Zeit gehabt, weil wenn ein Zimmer frei draußen hängt, dann kann die Wirtin nicht aus dem Haus. Mhm. Ja, das sind so die ersten Erinnerungen.
Ja, aber da beginnt schon diese blumige Sprache, die wir lieben. Das freut uns natürlich sehr. Hast du das als Kind schon gehabt? Hast du schon gern Geschichten erzählt als Kind?
Ja, schon. Ich habe als Kind schon begonnen, einen Roman zu schreiben. Da bin ich genau 5 Seiten weit gekommen. Der hat nämlich gespielt auf dem Meer, also ein Bub, der auf einem Schiff lebt, einen Onkel hat, der einen Fischkutter hat und einen Delfin als Freund, war natürlich inspiriert von der Fernsehserie Flipper, die damals gelaufen ist. Aber ich bin nach 5 Seiten, habe ich wahrscheinlich entdeckt, dass ich weder von Delfinen noch vom Meer noch von Fischkuttern sehr viel Ahnung habe. Und daraufhin ist das Projekt eingeschlafen.
Ist eingeschlafen oder ist es unvollendet bis jetzt?
Das existiert nicht mehr. Ich glaube, die Zettel, wo ich da drauf oder das Heft, wo ich da reingeschrieben habe, das ist irgendwann verloren gegangen.
Gibt es kindliche Eigenschaften von dir, wo du immer drauf geschaut hast, dass du sie ein Leben lang dir behältst?
Naja, ich habe mir als Kind schon sehr viel mit mir selber beschäftigen müssen. Erstens einmal war ich ein Einzelkind. Zweitens waren häufig Situationen, wo wenig oder gar keine Spielkameraden zur Verfügung standen. Das heißt, ich habe schon sehr früh gelernt, mich mit dem zu beschäftigen, was mich umgibt. Und das waren natürlich vorzugsweise Bücher. Das waren natürlich auch Spielzeugautos. Das waren, ja, das, ja, eigentlich, und Lego vor allem. Das war, das sind die Dinge, wo man sich allein prima beschäftigen kann damit. Und das hat so ziemlich die Zeit meiner Kindheit geprägt, wo ich keine Spielkameraden zur Verfügung hatte.
Aber auch sehr kreative Dinge, finde ich gut.
Ja, durchaus. Ich meine, meine Mutter war eine begeisterte Leserin, das hat mir sicher auch geholfen. Damals waren meine Eltern sie waren nicht direkt als Paar getrennt, aber vom Wohnort her getrennt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Mhm. Meine Mutter ist aus Weidhofen an der Ybbs und wir haben 3 Jahre in Weidhofen an der Ybbs gelebt. Und dort hat sie mich gleich in der ersten Klasse in die Bibliothek geschleppt und ich habe ziemlich schnell das Regal durchgehabt für die Erstklässler, viel zu schnell. Und habe dann, ich kann mich erinnern, mit 8 Jahren habe ich schon so Sachen wie Huckleberry Finn gelesen und Karl May, was jetzt so dann bei meinem Vater herumgestanden ist, was die in den 50er Jahren so bei Donnerland zusammengekauft haben. Das habe ich halt damals alles schon gelesen, weil sonst nichts da war.
Jetzt sprichst du eben von den Büchern, aber hat es Menschen gegeben in deiner Kindheit oder Jugend, die dich besonders geprägt haben, wo du vielleicht heute noch immer wieder dran denkst, was würden die mir raten und so weiter?
Eigentlich außer meinen Eltern nicht. Ich habe einen sehr gewalttätigen Lehrer gehabt in der ersten Klasse, Volksschule in Weidhofen an der Ips, der mir eher in unangenehmer Erinnerung geblieben ist. In der dritten Klasse in Schwanenstadt habe ich dann also das totale Kontrastprogramm gehabt. Da habe ich so eine junge Lehrerin gehabt, die hat eher ausgeschaut wie ein Hippie-Mädel, so wie die Sandy Shaw damals, so mit kurzen Haaren und kurzen Röcken.
Puppet on a String.
Genau das, genau dieses war das. Aber ich kann mich eigentlich aus meiner Kindheit kaum an Menschen erinnern. Gut, in Weidhofen an der Ips, da war ein großes Haus, da gab es auch viele Verwandte, da gab es Cousinen, die halt gerade so Teenager waren und von denen man so einiges mitbekommen hat, wofür sich Ältere interessieren. Da gab es einen sehr gestrengen Onkel, der war bei einer Versicherung, hat ein Versicherungsbüro im eigenen Haus gehabt, der hat immer einen Mittagsschlaf gehalten. Da durften wir in der Mittagspause auf keinen Fall im Hof irgendwelche Geräusche verursachen. Also es war damals mit den Kinderrechten und so, das war noch ein bisschen, sagen wir, da hat es Entwicklungsbedarf und Luft nach oben gegeben, was das betrifft.
Aber spannend, dass du von deinen Lehrern, von deinen Lehrerinnen und Lehrern erzählst, weil du bist ja dann später auch Lehrer geworden.
Ja, war zunächst gar nicht beabsichtigt. Eigentlich wollte ich Journalist werden. Also das war mein Traum in der 7., 8. Klasse, war Journalist zu werden. Ich bin dann eigentlich recht froh, dass ich es nicht geworden bin, weil ich habe öfter Kontakt gehabt mit Journalistinnen und Journalisten und die haben sehr häufig davon gesprochen, dass es immer schwieriger wird, längere, komplizierte Geschichten zu recherchieren zu dürfen, das überhaupt gedruckt zu bekommen, also dass der Rahmen immer enger wird, der Druck immer größer. Also so, wie ich mir das als Schüler vorgestellt habe, dass man da jetzt ausführliche Geschichten recherchiert und tolle Reportagen macht, für die Journalisten, die ich dann kennengelernt habe, hat es das in der Regel nicht gespürt. Das ist halt ein Tagesgeschäft wie jedes andere.
Warst du ein gefährlicher Lehrer?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ich habe schon Kontakt mit ehemaligen Schülerinnen und manche meinen schon, dass der Umgangston eher ein bisschen rau gewesen ist. Ich war in einer Mädchenschule in Gmunden zuerst. Das hat sich aber durch das später wesentlich abgemildert. Aber interessanterweise habe ich den besten Kontakt immer noch zu meinen frühesten Schülerinnen, wo ich vielleicht ein bisschen grob öfter war. Aber ich glaube, ich habe ihnen einiges beibringen können, weil das Feedback war immer so. Also in Englisch zum Beispiel haben sie auf der Uni keine Schwierigkeiten gehabt. Das hat so passt.
Aber du hast vorher die Lehrer angesprochen, diesen brutalen und die hippieske Lehrerin. Hat man, wenn man dann selbst in den Beruf geht, dann immer wieder seine eigenen Erfahrungen vor Augen und vielleicht Beispiele, wie man es nicht machen möchte, wie man es gern machen würde. Ist das Inspiration dann, wenn positiv, wenn negative?
Ja, mich hat zum Beispiel immer wahnsinnig gestört, dass man in Deutsch und in Englisch, dass da so einen Kanon gegeben hat an Literatur, der hat sich fortgesetzt bis ins British Bookshop. Also die einzige Buchhandlung damals, die englische Bücher gehabt hat, war in Wien. Vienna English Bookshop oder wie das heißt. Und da sind überall genau die gleichen Bücher gestanden. Alle Lehrer haben das Gleiche gelesen. Immer, also das ist mir so auf die Nerven gegangen. The Catcher in the Rye und so. Solche Sachen. Und ich habe dann schon sehr stark gesucht nach Alternativen. Ich habe dann ich habe einmal Schwerpunkte gehabt im Mädchengymnasium natürlich, wie schaut es denn aus mit junger österreichischer Frauenliteratur, was geht oder gab es viel und gibt es viel und habe mich schon bemüht, dass ich ein bisschen Schwung allein, um selber nicht an Langeweile zu sterben, ein bisschen Schwung in das Ganze zu bringen.
Was ist denn schwerer, würdest du sagen, eine Klasse eine Stunde lang zu fesseln oder ein Publikum über 395 Seiten?
Die Klasse ist schwieriger, weil die sind ja, die sind ja nicht freiwillig da. Zumindest nicht gänzlich freiwillig. Und die Leser und Leserinnen suchen sich das ja sicher alle freiwillig aus. Und auch die zu Lesungen kommen völlig freiwillig, weil sie mich hören wollen. Das ist natürlich ein völlig anderes Ambiente als in der Schule.
Ich habe auch gehört, dass du dich schon mal geäußert hast über, wie sich der Unterricht oder das Schulsystem geändert hat und dass du da nicht so zufrieden damit warst. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, es hat sich mehrfach geändert. Ich kann dazu sozusagen so einen Breaking Point sehe ich ungefähr mit 2008. Da habe ich mich nämlich sogar selber mal als Direktor beworben. Bis dahin haben wir sehr viel gemacht in die Richtung offenes Lernen, direkter Leistungsnachweis statt Noten, Projektarbeiten statt Schularbeiten. Also da ist sehr viel aufgegangen und plötzlich 2008 ist sehr viel gekommen mit Standardisierung, Testungen, Zentralmatura und dann ist plötzlich jahrelang ist in den Fortbildungen nur um Testungen, um Standardisierungen, um die Zentralmatura gegangen. Das heißt, es ist jahrelang fortgebildet worden, wie überprüfe ich meine Schüler und nicht wie bringe ich ihnen möglichst effizient und vielleicht sogar lustvoll irgendwas bei. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, das Schulsystem ist irgendwie in die falsche Richtung abgebogen und habe mich innerlich ein bisschen entfernt von dem, was eigentlich von mir verlangt worden ist.
Aber das Thema ist ja gerade aktueller denn je, oder? Weil eigentlich sollte sich ja gerade in der Bildung gerade jetzt nochmal was tun, oder?
Ja, aber mir hat das Gefühl gehabt, in meinen letzten Schuljahren, es geht hauptsächlich darum, dass man Material für Bildungsstatistiken herbeischafft, die dann von der EU evaluiert werden können, verglichen werden können und zu was weiß ich dienen können. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das wirklich das ist, was man den Kindern beibringen muss und was sie brauchen für ihr Leben. Wenn ich zum Beispiel Entscheidungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, weil die standardisierte Matura geht ja einfach auch sehr in Richtung standardisierter Unterricht und standardisierte Themenstellungen und standardisierte sprachliche Äußerungen. Geht gar nicht anders.
Aber jetzt bist du ein Mensch, der in mehreren Welten zu Hause ist. Zumindest denke ich mir das. Du bist einer der erfolgreichsten Autoren in Österreich, aber warst da ein Leben lang Lehrer. Wie müsste denn ein Schulsystem generell ausschauen, um für diese heutige Zeit passend zu sein? Weil eins muss man sagen, wenn ich jetzt meine Neffen anschaue, die gehen an sich in die gleiche Schule, ins gleiche System wie ich damals. Bei mir ist es aber fast 40 Jahre her.
Ja, das stimmt. Die Frage ist eine sehr schwierige. Ich würde einmal jetzt nicht groß beim organisatorischen Überbau ansetzen. Ich würde ansetzen bei der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Und würde den Lehrerinnen und Lehrern dann wesentlich mehr Freiheiten lassen, als sie es in der angeblich so autonomen Schule jetzt haben. Also wird diese Standardisierungen, diese Standards und diese ganzen Testungen, das würde ich alles in den Mistkübel treten, wenn ich was zu sagen hätte. Und würde den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern mehr Spielraum geben. Mhm. Es ist nämlich nicht so, dass Kinder nur gute Lehrer brauchen, die brauchen auch blöde Lehrer. Ich meine, ich möchte jetzt nur erwähnen, mein Sohn hat in einem Fach, ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber er hat in einem Fach zusammen mit Freunden sehr viel mehr gelernt, als er musste, nur weil sie dem Lehrer nachweisen wollten, dass er im Unrecht ist.
Haben Sie es geschafft?
Ich glaube schon, aus der Sicht des Lehrers wahrscheinlich nicht, aber aus seiner Sicht schon. Der organisatorische Überbau, der ist unglaublich schwerfällig und deswegen glaube ich, dass man mehr Effizienz erzielen würde, wenn man die einzelnen Lehrer lassen würde. Wenn man zum Beispiel zwei Lehrer, sagen wir jetzt, was weiß ich, Musik und Deutsch, wenn die Lust haben, ein Projekt miteinander zu machen und da sollen die Schüler Popsongs schreiben oder Songs, die in die Schiene volkstümliche Musik passen oder Songs, die in die kritische Liedermacher-Szene passen und daraus erfinden, aus welchen Elementen bestehen, aus welchen sprachlichen und musikalischen Elementen wird sowas zusammengebaut. Da braucht es einen großen organisatorischen Überbau, da braucht es zwei Lehrer, die sie finden oder Lehrerinnen und schon läuft diese Sache.
Aber glaubst du, haben es Kinder heute leichter, ich sage das jetzt provokant, in Zeiten von Social Media, ChatGPT und so weiter, oder ist es eigentlich eine Jugend, die du zum Beispiel deinen Kindern gar nicht so wünschen würdest?
Einerseits haben sie es deswegen leichter, weil der rechtliche Rahmen für Kinder günstiger ist. Also in den 70er Jahren hat es keine Kinderrechte gegeben. Es hat auch, Kinder sind nicht ernst genommen worden, nicht einmal Frauen sind ernst genommen worden. Es hat nur viel Nazis gegeben in den Schulen. Es hat viel Gewalt geben und viel autoritäres Verhalten. Das ist natürlich Gott sei Dank weg. Auf der anderen Seite natürlich sind unsere kleinen elektronischen Helferlein für die Kinder eine große Verführung und auch eine große Bedrohung. Eltern müssen sich heute mit ganz anderen Dingen herumschlagen wie Eltern früher. Meine Generation ist relativ unkontrolliert eigentlich aufgewachsen. Sobald die Schule vorbei war, war man irgendwo draußen und nicht mehr greifbar für die Eltern, also unbeaufsichtigt. Heutzutage ist es für die Eltern eine wahnsinnige Herausforderung, den Konsum elektronischer Medien ihrer Kinder im Zaum zu halten und unter richtiger Kontrolle zu halten. Ich würde mich heute als Lehrer gar nicht mehr wohlfühlen, weil ich müsste mich dann selber in dieser Influencer-Welt bewegen, damit ich überhaupt damit ich weiß, was die konsumieren und auf gleichem Level bin. In den 90er Jahren oder auch in den Nullerjahren war das nur unproblematisch, weil die Kids haben die gleichen Fernsehserien geschaut wie ich. Von daher war es leichter, auf ihren Medienkonsum einzugehen und den mit ihnen zu thematisieren. Das ist halt für Lehrer nicht so ohne weiteres einfach, weil ich kann mir ja nicht stundenlang Schminkvideos reinziehen oder
können.
Mich in der Medienwelt, die Burschen- und Mädchen-Medienwelt ist sehr stark getrennt, ist wieder sehr stark auf die Rollenklischees zurückgeführt. Man müsste sich als Lehrer da wirklich auskennen und da gibt es momentan einen Generationenspalt. Auch die 40-Jährigen kommen da, 40-jährigen Lehrerinnen und Lehrer kommen da nicht so ohne weiteres mit, glaube ich.
Würdest du noch einmal Lehrer werden? Die Frage brennt bei mir die ganze Zeit schon, während ich dir zuhöre.
Aus der Situation der 70er Jahre schon, weil mich das Thema Sprache, vor allem Englisch und Deutsch, bis heute fasziniert, weil mich die Entwicklung der Sprache interessiert und begeistert und ich sie verfolge, die Entwicklung der Literatur. Wir haben unseren Kindern nicht geraten, Lehrer oder Lehrerin zu werden. Eigentlich einfach aufgrund der Arbeitsbedingungen. Weil wenn ich halt die Arbeitsbedingungen meiner Kinder anschaue, die haben alle drei. Also ich habe zwei Kinder, beide Söhne haben Chemie studiert, aber meine Schwiegertochter ist auch Chemikerin. Die haben einen Arbeitsplatz, wo man Platz hat zu arbeiten, wo man in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann, wo man das Arbeitswerkzeug von der Firma gestellt bekommt, auch wenn man zum Beispiel Homeoffice hat, dann kriegt man halt einen Firmenlaptop und ein Firmenhandy. Das alles hat den Lehrer nicht. Muss sich alles selber zahlen, inklusive Arbeitsraum. Und von der Seite her denke ich mir, meine Kinder können eigentlich, ich meine, der Druck ist in der Industrie auch da und vor allem ist das Problem da, wie schaut es mit meiner Firma aus? Gibt es die morgen noch? Das ist schon klar, aber die haben die Möglichkeit, an ihrem Arbeitsplatz konzentriert und halbwegs in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen. Die Chance hat der Lehrer nicht. Und das wird mit zunehmendem Alter immer ein bisschen schwieriger. Der Lärm und die Kontrolle, die großen Räume, die Kontrolle der großen Gruppen, das ist das Unangenehme an dem Job, das man ja zunehmend unangenehm empfindet, je älter man wird.
Jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, ich bin Leser der ersten Stunde, würde ich sagen, zumindest von den Gaspar-Meyer-Krimis, von den Althusser-Krimis. Und ich habe mich dann erinnert an dich in der Schule und ich habe mich immer gefragt, wann wir da aufhören, Lehrer zu sein. Ja, weil du bist einer, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren in Österreich, hast den Krimi-Preis gewonnen und so weiter und hast da von der Stückzahl, ich weiß es nicht, ich habe irgendwas gelesen einmal, du bist bei, glaube ich, 650.000 Exemplaren, wahrscheinlich bist du schon drüber, aber im Prinzip gehörst du zur A-Liga der Autoren. Trotzdem bist du als Lehrer erst vor relativ wenigen Jahren in Pension gegangen und nicht frühzeitig. Wolltest du nie hauptberuflich schreiben?
Doch, das tue ich jetzt, aber die Situation war so, am Anfang haben beide Kinder noch studiert, da war man da war das Einkommen des Autors noch nicht so absehbar. Und dann tritt die Situation ein, dass du dir sagst, okay, das würde sich jetzt zwar ausgehen, aber dann bin ich davon abhängig, dass ich jedes Jahr ein Buch schreibe, das halbwegs erfolgreich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Druck umgehen hätte können. Auf der anderen Seite habe ich sagen können, okay, wenn die Situation in der Schule unerträglich wird und wenn es mich gar nicht mehr gefreut, dann kann ich aufhören. Das heißt, ich habe mich irgendwie in einer Win-Win-Situation gesehen. Das Leben war zwar sehr, sehr klar strukturiert, weil man viel Arbeit hat, aber ich habe gesehen, ich habe beide Optionen. ich muss nicht unbedingt nächstes Jahr einen Bestseller produzieren und ich muss nicht unbedingt in der Schule bleiben. Und da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt dabei in dieser Situation, weil ich habe natürlich Autorinnen und Autoren gekannt, ja, die jetzt zum Beispiel in einer Situation sind, wo kleine Kinder da sind und wo eigentlich kein fixes Einkommen da ist, weil beide Künstler sind in irgendeiner Weise und nicht wissen, was nächstes Jahr an Aufträgen reinkommt und so. Das wäre mir etwas zu unsicher gewesen. Und dann war ich eigentlich auch schon so neu an der Pension dran, habe mich mit zwei Sabbaticals und Teilzeit natürlich ein bisschen freier gemacht und das dann doch bis zur Pension durchgehalten.
Aber es klingt ganz interessant, weil du ja schon erzählt hast, dass du als Kind schon sehr viel mit Büchern aufgewachsen bist und das Lesen für dich wichtig war und dann auch Deutsch- und Englischprofessor wurdest. War es immer klar, dass du Bücher schreiben wirst?
Naja, also wenn man Germanistik studiert, da geht fast jeder rein und denkt sich, naja, jetzt studieren wir halt einmal Germanistik, aber in Wirklichkeit möchte ich gerne Schriftsteller werden. Ich glaube, das ist wir waren damals, ich glaube 200 Anfänger, sicher die Hälfte, hat das irgendwie im Hinterkopf gehabt. Ich will eigentlich ja Schriftsteller werden und nicht Lehrer. Ich habe dann auch als Student ein bisschen was geschrieben, so Kurzprosa, Sachen, die eigentlich nichts getaugt haben. Und habe dann das lange aus den Augen verloren, weil dann kommt dann Beruf, dann kommen Kinder. Du brauchst nicht wirklich mehr ein Hobby, wenn du ein Haus umbaust und Kinder hast und einen Beruf, da verschwinden andere Beschäftigungen irgendwann mal im Hintergrund. Und wie die Kinder dann größer geworden sind, ist das Internet aufgetaucht und im Internet auch Plattformen, wo man Geschichten hochladen konnte und einander bewertet hat. Das hat es schon Mitte der Nullerjahre gegeben, so also frühe soziale Medien. Und da hat es dann einzelne Menschen gegeben, die akribisch gesammelt haben, was für literarische Wettbewerbe es denn gäbe, wer wo teilnehmen kann. Und das war letztendlich mein Weg dahin, dass ich dann tatsächlich Schriftsteller geworden bin.
Und das ist gleich losgegangen mit den Althusser-Krimis oder waren die dann erst später?
Es war ein bisschen komplizierter. Ich habe in Wales gibt es einen kleinen Krimi-Verlag, den Federfrei-Verlag, der hat einen Wettbewerb gemacht. Wir veröffentlichen den besten Kurzkrimi aus jedem Bundesland in einem Sammelband, in einer Anthologie. Und den Wettbewerb habe ich gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Einsendungen waren. Auf jeden Fall hat er meine Geschichte genommen. Das war eine Geschichte über einen Mord auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Ort in Gmunden. Und mit der Geschichte bin ich dann zur Beate Maxi angegangen. Die war damals eigentlich auch irgendwo in den Anfängen. Aber sie hat mit ihrem Mann das Krimi-Festival Mörderischer Attersee organisiert. Und sie hat mir die Chance gegeben zu lesen. Und da habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich mal ein paar Lesungen angehört und gemerkt, die probieren ja alle zumindest gegen Ende ihrer Lesung irgendwas Humorvolles zu bringen. Ich habe nur ganz grausliche Sachen gehabt. Und da hat sie mich im Vorprogramm zum Thomas Raab genommen. Der war damals schon bei seinem vierten Krimi, glaube ich. Der war schon sehr populär. Und ich habe die ersten vier Seiten von dem ersten Gasperlmeier-Krimi geschrieben. Das war als Kurzgeschichte konzipiert, Der Tote im Bierzelt. Und das ist unglaublich gut angekommen beim Publikum, aber auch beim Thomas Raab und bei der Beate Maxian. Und der Thomas hat gesagt, die Figur, die kannst du nicht für eine Kurzgeschichte verbraten, da kannst du einen Roman draus machen, mindestens einen. Und die Beate hat mich dann auch noch mehrmals zu Lesungen eingeladen, aber wo ich noch gar nicht veröffentlicht gehabt habe. Die haben mich auch ermutigt, das am Verlag vorzulegen. Und das läuft dann so nicht. Wenn du dein Manuskript am Verlag schickst, wie Heimann, und da gibt es zwei Leute aus der Szene, die halt die Lektoren dort kennen, und sagt, ja, ihr kriegt zwar jedes Jahr 1000 unverlangte Manuskripte, aber das da, der hat schon bei uns gelesen, das hat die Leute gefallen, schaut sich das vielleicht genauer an. Dann hat man schon einmal einen Fuß in der Tür. Und der Heimann Verlag hat genau zu dieser Zeit damals auch versucht, sie zu verbreitern in Richtung Kriminalromane, weil man einen Massentitel gesucht hat, damit man den Verlag auch finanziell absichert. Und man wollte verstärkt österreichische Krimis ins Programm aufnehmen. So haben sie praktisch unsere Interessen getroffen. Und so ist der erste Vertrag über den ersten Roman zustande gekommen.
Eigentlich eine Glückssache auch, oder?
Natürlich, Glück ist immer dabei. Man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Aber was sagt es eigentlich über einen Schriftsteller oder Autor aus, wenn er Mord und Totschlag in Bücher bringt?
Das sagt eigentlich zunächst nur aus, dass er sich unsicher ist, worüber er schreiben könnte. Weil damals es hat schon einen österreichischen Krimi-Boom gegeben, ausgelöst, finde ich immer nur von der Eva Rossmann mit ihren Mira Walinsky-Krimis. Habe ich natürlich auch einige gelesen. Und dann kommt mir irgendwann auf die Idee, naja, also, und das weiß ich ja aus meiner literaturwissenschaftlichen Arbeit her noch, ein Krimi hat ein Gerüst. Nicht? Da gibt es ermittelnde Personen, also der traditionelle Detektivroman hat ein Gerüst, gibt es ermittelnde Personen, da gibt es ein Rätsel, ein Geheimnis, da gibt es Verbrechen, die geklärt werden müssen. Das heißt, du hast schon irgendwo so ein Gerüst, an dem du dann deine Geschichte aufhängen kannst und musst nicht völlig im luftleeren Raum jetzt ein Thema und eine Struktur und eine Idee und alles finden. Denkst du, das probierst du einmal. Du hast ja noch nie ein Buch geschrieben. Denkst du, probierst das einmal. Vielleicht schaffst du es, ein längeres Manuskript anhand so eines existierenden Gerüstes zu schreiben. Und das ist anscheinend ganz gut gelungen. Und dann ist natürlich so, dass man dabei bleibt. Nicht? Wenn der erste Roman gut läuft, da hat man schon eine Idee für einen zweiten. Und ab dem dritten oder vierten ist es so, dass der in meinem Fall so gewesen, dass der Buchhandel und der Verlag natürlich sehr interessiert daran waren, weitere Werke zu veröffentlichen.
Kannst du dir erinnern, wie dir der Gasperlmeier dann erstmalig eingefallen ist?
Nein, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist das große Problem, weil Journalisten immer danach fragen.
Ja, weil es ist ja eine spannende Geschichte. Genau. Allein der Name ist so außergewöhnlich, ja. dass ich mir gedacht habe, ich musste das unbedingt fragen, wie man so eine Figur entwickelt.
Naja, der Name ist typisch fürs Ausseerland. Es ist allerdings so, dass es momentan im Ausseerland zwar mehrere Personen gibt, die den Namen Gasperl tragen, aber keinen Gasperlmeier. Mir ist der instinktiv damals als typischer Ausseer-Name vorkommen. Es gibt tatsächlich viele Gasperlmeiers. Ich hatte einmal eine Lesung in Bad Wimsbach, Neidhatting, da waren 17 Gasperlmeiers zu Gast, weil dort ist die Gefahrenguttransportfirma Gasperlmeier ansässig. Das sind drei Brüder, die hassen natürlich alle Gasperlmeier, die haben Familie und so ist es gekommen, dass sehr viele Gasperlmeiers dort waren. Schreiben sie allerdings ein bisschen anders. Damals hat auch der Gmunden Amtstierarzt, der hat auch Gasperlmeier geheißen und meine Frau hat auch einmal eine Schülerin gehabt, dieses Namens. Alle mit anderer Schreibung, weil ich wollte niemand tatsächlich Existierenden in die Verlegenheit bringen, identifiziert zu werden mit diesem Charakter.
Was für Verhältnis hat man denn zu seiner Hauptperson jetzt nach so vielen Romanen und auch nach so viel Erfolg und so vielen Geschichten, die passiert sind, nur weil es eben diesen Inspektor Gasperlmeier gibt? Ist es väterlich? Ist es brüderlich? Ist es freundschaftlich? Oder hat man vielleicht überhaupt kein Verhältnis zu der Figur?
Doch, man hat schon ein Verhältnis. Dadurch, dass der Gasperlmeier 10 Jahre jünger ist wie ich, würde ich das Verhältnis als eher brüderlich bezeichnen. Aber natürlich ist mir schon immer klar, dass der Gasperlmeier eine fiktive Figur ist und nicht jemand, mit dem man jetzt tatsächlich in irgendeiner Weise kommunizieren könnte. Er ist da irgendwie mein eigenes Geschöpf. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass es ein Verlagsteam gibt und dass da im Dialog mit dem Verlagsteam natürlich Justierungen an der Figur stattfinden. Das sind nicht unbedingt erzwungen, sondern man redet halt drüber, in welche Richtung er sich entwickeln könnte, in welche Richtung er sich entwickeln sollte, ob er sich überhaupt entwickeln sollte. So finde ich, hat er sich tatsächlich sehr stark weiterentwickelt, weil der Gasperlmeier ist ein Typ, der zwar nicht wahnsinnig kommunikativ ist, aber zuhört. Das heißt, er ist nicht einer, der sofort sein eigenes Urteil überall drauf hat, das ist gut, das ist falsch, das ist richtig, das ist schlecht, sondern sie eigentlich nicht entscheiden kann. Dadurch muss er sehr viel zuhören und gewinnt natürlich vor allem durch die Welt seiner Kinder neue Erkenntnisse, durch die Welt seiner Frau, durch die Welt seiner Vorgesetzten, durch die Welt seiner Freunde. Erzielt einen Erkenntnisgewinn, ja, würde ich sagen, der ihn natürlich auch beeinflusst. Und ich würde sagen, das ist schon wichtig, dass man darstellt, dass auch Menschen über 50 noch einen Erkenntnisgewinn erzielen können. Und ich finde es auch eigentlich persönlich einen wichtigen Wert, dass man zuhört und sich nicht ständig über alles ein vorschnelles eigenes Urteil erlaubt.
Aber du hast ihm halt auch wirklich nichts erspart, gell? Also ich habe das Gefühl, er hätte sich wahrscheinlich nicht eine lesbische Tochter gewünscht, die aktivistisch im Journalismus unterwegs ist, oder einen Sohn, der einmal nach Kanada geht und dann eine Kanadierin nach Aussee mitbringt und so weiter.
Das ist ganz wichtig, weil Konflikte und Schwierigkeiten befeuern ja eigentlich, eine gute Geschichte lebt nur von Konflikten und Auseinandersetzungen. Das ist jetzt nicht so, dass die unbedingt durch Streitigkeiten ausgetragen werden müssen, aber als völlig neue Situationen, denen sich der Protagonist ausgesetzt fühlt und mit denen er fertig werden muss. Und das ist einfach spannender, als wenn wer immer in der gleichen Suppe kocht. Stimmt. Und sie nicht mit Dingen auseinandersetzen muss, von denen er es vielleicht gedacht hat, er würde sich nie damit auseinandersetzen müssen.
Bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, die ja ganz spannend sind und die ja ganz, ganz viele Menschen schon gesehen haben, der letzte Band, das letzte Glückskeks. Mhm. Ich war sehr erstaunt, ehrlich gesagt. Die Frau Doktor verschwindet plötzlich in großen Teilen des Buches.
Du darfst das spoilern.
Ich glaube, das kann man sagen. Ja, ja, ja. Ich gehe in die Geschichte nicht weiter rein. Sie verschwindet teilweise. Und ich habe das Gefühl, ihr gegenüber war der Gasperlmeier immer ein Stück weit devot. Und plötzlich ist sie weg. Und er ist ein ganz anderer Mensch. Ist das gewollt gewesen?
Ja, er hat sich sehr bewundert, aber da ist natürlich einiges auch der Realität geschuldet. Wenn man einmal Chefinspektorin ist, dann ist man 10 Jahre später 2, 3 Ränge höher und dann kann man natürlich auch nachschauen oder nachfragen, was machen die Leute dann. Also wenn du dann einmal Oberst bist, dann sitzt hinterm Computer und tust bestenfalls, also jetzt sehr despektierlich gesagt, Akten hin und her schieben. Aber man arbeitet nicht mehr im Außendienst oder nur mehr in Ausnahmefällen im Außendienst. Das ist für viele Krimi-Autoren ein großes Problem. Es gibt da Engländer, die ihren Detective Superintendent immer nur auf der Straße ermitteln lassen, einfach weil sonst die Geschichte total fad wird und weil der Charakter so gut geht und vom Publikum so geliebt wird. Aber ich habe mir gedacht, bis zu einem gewissen Grad müssen da schon neue Charaktere her. Jetzt habe ich die Inspektor Jovanovic dazu gesellt, die wieder ein ganz anderer Mensch ist als die Frau Dr. Kohlross. Das möchte ich nur in der Richtung ausbauen. Die hat, obwohl sie ein völlig anderer Mensch ist als der Gasperlmeier, eine Gesprächstechnik und eine Verhörtechnik, die ihm sehr entgegenkommt. Die schweigt nämlich sehr gern.
Stimmt.
Und verstärkt oft, versucht oft sogar, wenn ihr wer was Irrelevantes erzählt, das nur zu verstärken, damit das Vertrauen und die Gesprächigkeit der Menschen wächst. Die Frau Dr. Kohlross ist oft ein bisschen zu direkt für den Gasperlmeier, auch zu direkt für Salzkammergut, da verschließen sie manchmal die Leute. Aber halt, die ist eine Frau, die mehr auf Tempo schaut. Und diese Jovanovic ist insofern zwiespältig, weil sie eine Sportlerin ist, aber und beim Körperlichen sicher aufs Tempo schaut, aber beim Sprechen mit den Leuten und beim Verhören möchte ich ein Profil verleihen, wo sie sehr langsam und sehr schweigsam ist, weil das vielleicht mehr Gelegenheit gibt, die Leute aus der Reserve zu locken. Das finde ich spannend zu beschreiben, also so Dialoge zu beschreiben, finde ich spannend.
Es ist auch wirklich spannend, wenn du ein Buch schreibst oder generell wahrscheinlich, das Ausseherland wird generell in deinem Leben eine große Rolle spielen. Bist du oft drinnen und bist auf der Suche nach Schauplätzen? Weil ich habe das Gefühl, da schreibt jemand, der ganz genau weiß, wo was ist da drinnen.
Ja, die Schauplätze sind natürlich mit der Zeit begrenzt. Das Ausseerland ist ja nicht so groß. Und ich habe tatsächlich im vergangenen Jahr die Möglichkeit gehabt, 2 Wochen in einer Schriftstellerwohnung der Litera Mechana zu verbringen. Und schon wieder ein paar neue Plätze entdeckt, wo ich mir gedacht habe, schau, da könntest du auch einmal einen wesentlichen Handlungsteil spielen lassen, damit es nicht immer das Gleiche ist. Aber andererseits sollten das Publikum sagt schon immer, wir lieben das, dass wir dann die Schauplätze auch besuchen können, dass wir wissen, das und das spielt da und dort. Ist natürlich schon ein Aspekt, dass bekanntere Schauplätze sehr gern gesehen werden. Und natürlich, wenn ich jetzt an mehr Archivmaterial denke, was Fotos betrifft und persönliche Erfahrungen, natürlich auch sehr zugänglich sein, weil ich oft wirklich nur in mein Fotoarchiv nachschauen muss, wie schaut das jetzt genau aus, zum Beispiel Jetzt nehmen wir mal einen konkreten Aussichtsturm her, der da vorkommt. Wie ist jetzt da der Zugang? Von welcher Seite ist der überdacht? Rennt es da rein? Wie schaut diese Situation aus, wann da jetzt der runterkommt? Mhm. Kann das sein, dass da direkt vorher am 10 Meter entfernt einer steht, der ihn bedroht? Oder ist da vielleicht der Zaun und der Abbruch? Das habe ich dann schon im Fotoarchiv drinnen, solche Sachen.
Einfach großartig. Ich komme jetzt auf ein Thema, das recht spannend ist. Als Autor hat man ja großartig die Geschichte im Griff, hat vielleicht ein bisschen einen Lektor, der einen quält, oder den Verlag, der mitredet. Wenn es dann aber um den Film geht, schaut die Sache ganz anders aus, oder?
Da ist das Mitspracherecht im Vertrag festgelegt und das ist sehr wenig. Das kann man mit wenigen Sätzen umreißen. Da steht drinnen, dass die Regelung so ist, ein Buch, ein Film, das heißt, der Drehbuchautor darf sich nicht aus verschiedenen Büchern bedienen, um ein Drehbuch zu schreiben. Der Film muss so heißen wie das Buch. Der Hauptdarsteller muss, der Protagonist muss Gasperlmeier heißen. Es muss an Originalschauplätzen gedreht werden. Und das Letzte, was drinnen steht, ist so nah am Original wie möglich. Und damit ist jede Mitsprache auch schon erschöpft. Es gibt aus meiner Sicht keine Mitsprache über das, was im Vertrag hinaus festgeschrieben ist.
Aber wir dürfen dich fragen, wie glücklich du bist damit.
Ja, die Frage ist nur, wie diplomatisch meine Antwort ausfallen wird. Also die diplomatische Variante wäre jetzt die, dass sowieso jeder Leser, jede Leserin einen ganz eigenen Film hat. Und deswegen sind Leserinnen und Leser generell einmal eher unglücklich mit Verfilmungen, weil sie nicht das darstellen, was sie selber sich im Kopf vorgestellt haben. Da gibt es jetzt welche, die macht es unglücklich, und dann gibt es welche, die reflektieren halt mehr, sagen, naja, der Regisseur hat auch seine eigene Bilderwelt und ich habe meine. Der Autor hat auch wieder seine eigene Bilderwelt. Und sagen wir einmal vorsichtig so, ich hätte es vielleicht etwas anders gemacht. Ich bin nicht besonders glücklich damit, dass ständig Umbesetzungen stattfinden. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es so eine Serie gibt, wo eine Besetzung durchläuft, weil ich mir denke, dass das für eine Serie eher günstig ist. Ich hätte mir vielleicht, was den Humor betrifft, auch oft eine etwas feinere Klinge gewünscht. Mit der Bilderwelt bin ich an sich zufrieden, die da dargestellt wird. Das gefällt mir gut, da kann ich mich gut damit identifizieren. Auch mit der Art, wie die Geschichten gestrafft werden, weil aus einem 400-Seiten-Roman ein 90-Seiten-Drehbuch zu machen, da musst du Handlungsstränge weglassen, da musst du Personen weglassen. Mit dem kann ich auch durchaus gut leben. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es schon noch Luft nach oben, vor allem was die Zusammenarbeit betrifft und auch was das Ergebnis betrifft.
Trotz allem ist auch der Film natürlich mega erfolgreich, bringt wahrscheinlich auch wieder Leser. Und weil du gesagt hast, die Kontinuität der Schauspieler wäre gut. Es gab auch ganz viele Miss Marples, oder?
Das stimmt, ja. Aber bei den Miss Marples ist es ja so, dass da, ich glaube, da gibt es so eine 4 oder 5 Romane, da werden immer die gleichen 5 wieder mit neuen Darstellerinnen verfilmt.
Das heißt, du siehst noch Chancen.
Ja, durchaus.
Ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Natürlich als Leser tut man sich schwer. Die Bilder sind gewaltig, deswegen schaue ich mir jeden Film gern an. Zum Beispiel diese One-Shot immer am Anfang mit dem Hubschrauber. Unglaublich, vor allem weil der Hubschrauberpilot mein Freund ist. Deswegen bauen wir die natürlich umso mehr. Was ich so ein bisschen die Kritik habe, ist an den Filmen, dass die Charaktere, eben der Gasperlmeier oder sein ehemaliger Vorgesetzter oder auch immer sein weibliches Pendant, Dr. Kohlraus, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mal so heißt im Film, aber dass die vielleicht immer ein bisschen so überspitzt dargestellt werden. Also die Frauen sind immer übertrieben cool. Der Gasperlmeier ist vielleicht übertrieben einfältig. Ja? Und das ist das, wo ich vielleicht ein bisschen ein Problem gehabt habe bei den Filmen. Aber sonst an sich ist es ein gutes Aushängeschild fürs Ausseherland, glaube ich.
Hoffen wir es. Die Reaktionen sind zwiespältig. Bei 2 Filmpremieren war ich dabei. Da war das anwesende Publikum begeistert von den Filmen. Aus dem Ausseherland selber kriege ich sehr zwiespältiges Feedback. Die einen sagen, so sind wir nicht. Die empfinden das als herabwürdigend, dass man sehr, ja, doch sehr einfach dargestellt wird. Andere wieder sind begeistert. und ich selber versuche mich, was mein Urteil betrifft, zurückzuhalten. Viele Leser gewinnt man nicht durch Filme, glaube ich. Das müsste man merken. Ich glaube, dass vor allem diejenigen Zuschauer begeistert sind, die die Bücher nicht kennen. Weil, wie gesagt, der Leser an sich ist dann, wenn er Verfilmungen seiner Lieblingsbücher sieht, der ist ein bisschen schwierig. Ich erinnere nur an die Geschichten, also bei den Harry Potter Filmen, das ist natürlich eine völlig andere Dimension, aber da hat es massive Anfeindungen gegeben, weil die Filme eben irgendetwas nicht so dargestellt haben wie im Buch. Also da hat es wütende Fanproteste gegeben und so ähnlich ist das auch bei allen anderen Verfilmungen. Also Verfilmungen sind eigentlich nicht wirklich ideal für die Leserinnen und Leser. Es ist vielleicht auch gar nicht für die gedacht.
Kommst du vor in den Filmen? Bist manchmal aufgetreten?
Ich bin einmal aufgetreten im zweiten Film. Da durfte ich einen stummen Polizisten spielen, der vor einem Krankenzimmer Wache hält, wo ein Verdächtiger behandelt wird. Ich habe festgestellt, man kann auch in einer stummen Rolle sehr viel falsch machen. Man kann sich falsch bewegen, in die falsche Richtung schauen, die falschen körpersprachlichen Signale senden. Man kann reagieren auf was man nicht reagieren soll. Ich hatte damals das Problem, es wurde verlangt, dass ich ohne Brille spiele. Damals habe ich auf beiden Augen 14 Dioptrien gehabt. Das heißt, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gesehen, was um mich herum vorgeht. Ja. Und es ist aber auf der anderen Seite für einen Nichtbeteiligten schon faszinierend, einmal einen oder zwei Tage dabei zu sein, wenn man sieht, wie ein Film entsteht, wie eine einzige Szene von 5 Minuten gedreht wird, dass man da von früh morgens bis spät abends dreht für diese eine Szene aus verschiedensten Perspektiven, wobei man auch zumindest, das war damals der Obonja, dem Star-Darsteller Freiheiten lässt, dass er es einmal so und einmal so macht und dann wieder so, also gewisse Varianten einbaut. Und dann mit der Tatsache leben zu müssen, dass Bild und Ton nachher wie ein Puzzle komplex zusammengesetzt werden, sodass man nachher das Gefühl hat, alles eine Einheit. Allein das ist schon eine faszinierende Geschichte.
Jetzt haben schon einige der österreichischen Stars mitgespielt. Gibt es irgendwelche, wo du wirklich sagst, das waren Favoriten von dir oder Optimalbesetzungen?
Wir haben schon vor 10 Jahren mit einer Filmfirma gesprochen über Verfilmungen. Und damals hat mich der Produzent gefragt, wenn ich mir als Gasperlmeier am besten vorstellen könnte. Und ich habe damals schon gesagt, der Johannes Silberschneider wäre mein Favorit. Mhm. Damals habe ich noch gedacht, er ist zu alt für die Rolle, weil er ist so alt wie, also ist 10 Jahre älter wie der Gasperlmeier. In Unkenntnis der Tatsache, dass das Spielalter von Schauspielern ja -10 bis +10 ist, das kriegt man locker hin. Und genauso wie den Silberschneider habe ich mir den Gasperlmeier eigentlich von Anfang an vorgestellt. Also eher dunkel, eher schmal, eher zurückhaltend. Der Silberschneider ist eigentlich, mir kommt fast von Natur aus. Gut, ich habe mittlerweile anders kennengelernt, auch wenn er als Musiker, als Sänger auftritt, da kann er gescheit aus sich herausgehen. Aber eben doch, der kann das sehr, sehr gut, so einen zurückhaltenden, grübelnden Typen verkörpern.
Herbert, was macht der Erfolg mit dir?
Eigentlich gar nichts. Erfolg, der was mit einem machen würde, das wäre so ein Erfolg, wo man jetzt einmal 3, 4 Immobilien erwerben kann, dass die Kinder versorgt sind. So weit sind wir noch lange nicht. Was macht der Erfolg mit mir? Er macht mir deswegen sehr viel Freude, weil ich, auch wie ich noch Lehrer war, schon oft das Gefühl gehabt habe, man wäre mir fad, wenn ich nicht hier und da Reisen zu Lesungen hätte, wenn ich nicht gelegentlich zu einer Buchmesse jetzt nach Wien oder Leipzig fahren könnte, wenn ich nicht gelegentlich so eine klasse Hotellesung hätte, wo ein schöner Aufenthalt dabei ist, wenn ich nicht Kontakt hätte zu Leuten aus dem Verlagswesen, wenn ich zu Leserinnen und Lesern. Ich habe natürlich sehr interessante Leute kennengelernt. Ich bin bei einer Fernsehsendung einmal mit der Senta Berger auf einer Couch gesessen. Die sagt jungen Leuten natürlich nichts, aber und wir haben dort auch nichts gemacht, das dumme Fragen beantwortet. Aber Lade ist, mit solchen Leuten damit in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu reden, das ist schon was Faszinierendes. Das macht das Leben schon interessanter.
Aber das heißt auch, dich interessieren Menschen, du kommst gerne in Kontakt mit Menschen, weil es gibt ja viele Autoren, die mögen das gar nicht.
Oh ja, meine Frau sagt zwar in letzter Zeit immer, du wirst immer mehr zum Einsiedler, weil sie meinte, ich war früher viel kommunikativer, hätte mich auch, wenn wir auf Partys waren, wo wir keinen gekannt haben, sofort eingeklinkt in jede Unterhaltung. Das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich fühle mich da, also ich bin auf Buchmessen froh, wenn ich bekannte Leute triffe, weil mich so irgendwo anwanzen und einmischen, das kann ich überhaupt nicht. Aber ich bin wahnsinnig gern bei Lesungen mit Leserinnen und Lesern zusammen, höre mir an, was die so erzählen, erzähle ihnen gern, was sie gerne wissen wollen. Also wenn ich alles unter Kontrolle habe, dann bin ich schon sehr, sehr gern unter Menschen. Aber ich bin jetzt sehr gern unter vielen fremden Menschen.
Jetzt haben wir bis jetzt eigentlich nur über die Gasperlmeier-Serie gesprochen, aber du schreibst ja auch andere Krimis und hast einmal in einem anderen Podcast gesagt, du bist ja fast immer ein bisschen enttäuscht, dass die Ausseher-Krimis viel besser ankommen als die anderen. Kannst du uns die einmal pitchen? Worum geht's da?
Ja, da gibt's drei Thriller. Die Titel sind jetzt ein bisschen kompliziert, die lasse ich weg. Zwei aus der Perspektive einer Frau und einer aus der Perspektive eines Mannes. Und die haben alle die gleiche Struktur. Sie erzählen in einem Kapitel eine Szene aus der Kindheit und der Jugend und im zweiten Teil des Kapitels eine Szene, die halt jetzt die eigentliche Krimi-Handlung darstellt. Und das Gemeinsame ist auch noch, dass alle drei Thriller der Spur einer Täterin oder einem Täter folgen. Das heißt, versuchen zu erklären, wie es denn kommt, dass gerade dieser Mensch eine oder mehrere so fürchterliche Taten begeht. Das habe ich versucht, ein bisschen psychologisch zu erschließen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einmal die andere Seite des Kriminalgenres bearbeiten, nämlich aus Tätersicht schreiben. Und da war ich vielleicht am Anfang ein bisschen naiv, aber auch der Name birgt für Qualität. Die Gasperlmeier-Fans, die kaufen das auch alle. Dem war aber nicht so. Ne? Das ist ungefähr so, ich habe mir es dann so erklärt, wenn du heute eine Brauerei hast und du hast eine Standardsorten wie ich sage jetzt keine Brauerei, Gold oder Urtyp oder sonst was, dann kannst du nicht erwarten, wenn du jetzt ein Craft-Bier auf den Markt bringst oder ein Spezialbier, dass die Leute genauso viel davon trinken, sondern du musst einfach damit leben, dass das eine Spezialität ist, die wieder ein anderes Publikum. Du musst damit leben, dass das für den Verlag wieder eine ganz schwierige Situation ist, einen Autor anders zu positionieren, neu zu positionieren. Sagen, ja, das ist jetzt nicht diese Krimikomödie, sondern da habt ihr es jetzt mit ganz was anderem zu tun, mit einem anderen Ton, mit etwas wesentlich härterem. Also das ist für einen Verlag, manche Verlage würden das so hinscheuen, überhaupt sowas anzugreifen, einen Autor verschieden zu positionieren. Manche empfehlen Autoren sogar dann ein Pseudonym zu benutzen, wenn sie eine völlig andere Schiene aufmachen. Und so gesehen bin ich, wenn ich mir jetzt die Verkaufszahlen anschaue, doch recht zufrieden damit, dass ich diese drei Bücher geschrieben habe. Der Verlag hat mittlerweile alle drei auch in einer Taschenbuchedition herausgebracht, was mir sagt, dass man sich zumindest kein Verlustgeschäft davon erhofft, wenn man das auch noch macht. Und so bin ich eigentlich mit den drei Thrillern recht zufrieden.
Ja, weil jetzt hast du zwei Bücher mitgebracht, deine Leseexemplare, und zwar vom neuesten Gasperlmeier und eines aus der anderen Serie. Und es wäre wahnsinnig cool, wenn du uns was vorlesen könntest. Du kannst eigentlich aussuchen, was du willst. Entweder wir gehen wieder ins Ausseerland oder du zeigst unseren Hörerinnen und Hörern einmal was Neues. Du entscheidest.
Ja, da gibt's jetzt neben diesen Gasperlmeier-Romanen und den Thrillern noch die Sigi Niedermeier-Serie. Das sind mittlerweile drei Bücher. Das vierte ist gerade im Lektorat. Und da geht's um die Lebenswelt eines 10- bis 14-Jährigen in den Jahren 1968 bis 1971, 72 sagen wir jetzt. Der Sigi Niedermeier lebt auf dem Land. Es ist ein bisschen was Autobiografisches dabei natürlich, aber er lebt in einer völlig anderen Familiensituation, als ich sie gekannt habe. In diesem Alter ist er also auf jeden Fall fiktionaler Charakter. Und es geht halt hauptsächlich um diese Dinge, die damals so völlig anders waren, wenn man aufgewachsen ist, als sie heute sind. Der Anlass für diese Reihe war eigentlich, dass ich Kindern in der Schule in der dritten Klasse die Geschichte der Massenmedien, da bin ich oft ausgeufert und habe einfach mir verbreitert, was Radio und was Fernsehen früher bedeutet hat, wie Kinder in den 60ern mit Medien sozialisiert worden sind, dass man halt hauptsächlich auf Radio, wenn man es die Chance gehabt hat, Schallplatten, Fernsehen, lineares Fernsehen angewiesen war. Und das ist was, was man Kindern heute schon erklären muss, dass also, dass es kein Internet gab und im Fernsehen nur das war, was gerade war. Mhm. Und dass man halt oft nur von 17 bis 22 Uhr Fernsehprogramm hatte und da möglicherweise gar nichts dabei war, was Kinder in irgendeiner Weise interessiert hätte. Und so bin ich auf diese Geschichte gekommen. Und ja, eine ganz kurze Szene könnte man vielleicht da herausnehmen. Der Sigi wird nämlich am ersten Schultag, wie es damals üblich war, zum Friseur geschickt, weil der Vater macht nur so eine abschätzige Bemerkung, mehr in Richtung Mutter. Also sie soll dafür sorgen, dass das Kind ordentlich ausschaut, wenn die Schule beginnt, weil das war damals noch, also so wie Kapitän und Mat auf dem Schiff, nicht der Captain hat kurz gesagt, was zu geschehen hat und umsetzen musste das dann die Mutter. So war die Rollenaufteilung sehr häufig damals noch. Am Dienstag, das ist mein letzter Ferientag, sitze ich beim Friseur. Die Schule beginnt bei uns am Mittwoch, denn am Montag und Dienstag sind die Wiederholungsprüfungen für die, die einen Fünfer im Zeugnis gehabt haben. Freiwillig bin ich nicht hier, denn meine Haare haben gerade so begonnen, ein wenig über die Ohren zu wachsen und ich hätte sie gern so lang, dass sie die Ohren ganz bedecken, also mindestens bis zu den Ohrläppchen. Aber leider hat es da gestern Abend eine unschöne Szene gegeben bei uns zu Hause. Papa hat mich beim Abendessen so von der Seite her angeschaut und gefragt, ob meine Mama und ich, ob wir das ernst meinen, dass ich mit so einer Beatles-Frisur in die Schule gehen soll. Die Beatles gibt's überhaupt gar nicht mehr, habe ich Papa aufgeklärt, aber er hat bloß gemeint, dass ich nicht auch noch frech werden soll und mich gefälligst morgen zum Friseur zu begeben habe, weil er ansonsten kein Taschengeld herausrückt. Aber meine Haare sind eh viel zu kurz, keiner hat so kurze Haare wie ich, habe ich mich verteidigt und da ist mir Mama wie üblich mit ihrem Totschlagargument in den Rücken gefallen. Was die anderen tun oder haben, das spielt keine Rolle. Hier machen wir die Regeln. Und Papa hat recht, du gehst morgen zum Friseur. Niemals, habe ich geschrien, bin aufgestanden und vom Abendessentisch davongerannt. Das ist alles eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Im Februar fahren wir schon auf Skikurs und wenn man ohne Eltern wegfährt, finde ich, dann ist man doch auch alt genug, um über seine Haare zu entscheiden. Aber meine Eltern sehen das anscheinend anders und sitzen, wie man es auch dreht und wendet, in dieser Angelegenheit auf dem längeren Ast. Und heute sitze ich eben beim Fräulein Elfi auf dem Stuhl und kann praktisch gar nichts sehen, weil ich meine Brille abnehmen habe müssen. Fräulein Elfi trägt einen blauen Perlonmantel, der ein wenig knistert und elektrische Schläge austeilt, wenn sie mir zu nahe kommt. Sonst hätte ich an sich gar nichts gegen die Nähe von Fräulein Elfi, denn sie riecht gut und ist freundlich. »Bitte nicht zu viel wegschneiden, höchstens einen halben Zentimeter«, flehe ich. »Ja, aber morgen fangst du die Schule an«, erklärt mir Fräulein Elfi etwas, das ich schon weiß und das mir ohnehin schon seit Tagen ein flaues Gefühl im Magen verursacht. »Ich weiß doch, wie eine Frisur zum Schulanfang ausschauen muss.« Als Fräulein Elfi schließlich »So« sagt und mir den Umhang abnimmt, setze ich meine Brille wieder auf. Mich trifft fast der Schlag, denn es sind kaum noch Haare übrig geblieben. Im Spiegel glotzt mich ein praktisch kahl geschorener Schädel an. »Das ist ja viel zu kurz«, jammer ich, »so kann ich nicht in die Schule gehen.« »Aber was?« Fräulein Elfi wischt mir mit einer Bürste über den Pullover. »Die wachsen schon nach. Und deine Mama hat extra angerufen, dass wir schön kurz schneiden sollen. Muss ja schließlich auszahlen, wenn man zum Friseur geht.« Ich lege meine Hände an den Kopf und spüre, dass da praktisch nichts mehr ist, außer Kälte. Mir ist zum Heulen zumute. Morgen werde ich zum öffentlichen Gespött. Und dass meine Mutter hinterrücks telefonische Anweisungen zu meinem Haarschnitt gegeben hat, das werde ich ihr auch nicht so schnell verzeihen.
Ein Drama, großartig, ja, ich kann es nachfühlen.
Es war damals ein Riesenthema, die Haare waren ein Riesenthema.
Wir hatten deine Friseurin geheißen.
Oh mein Gott, kann ich mich nicht mehr erinnern, von damals natürlich. Von
damals, meine hat geheißen Nicole.
Das weißt du noch?
Ja, denn sie ist heute Bürgermeisterin. Schöne Grüße nach Steinbach.
Es gibt ja einen Skandal, der auch in Seewalchen seinen Ursprung hat. 1969, glaube ich, ist das neue Bundesgymnasium für Klabuck geöffnet worden. Und der damalige Unterrichtsminister Mock hat mit den Schülern der 8. Klassen diskutiert und da war einer dabei mit langen Haaren, der Häupl aus Seewalchen. Er war sehr bekannt damals. Mhm. Der müsste jetzt schon so um die 70 sein. Genau. Und da ist in den nächsten Tagen, am nächsten Tag in den oberösterreichischen Nachrichten ein Foto erschienen. Der Häupl von hinten mit den langen Haaren, na, lang waren die nicht so. Mhm. Beatles-Frisur gegenüber, im Hintergrund der Unterrichtsminister Mock und drunter ist gestanden Schlagzeile, haben Sie etwas gegen lange Haare, Herr Minister? Da haben wir einen ziemlichen Skandal ausgelöst. Aber ich denke mir, denke ich mir, 1969, da hat der Unterrichtsminister noch diskutiert mit Schülern. Meine Schule, das neue Gymnasium, ist 2000 eröffnet worden. Da ist die Frau Gera kurz durch die Schule gerannt, hat sich ein paar Vorführungen angeschaut und dann war es wieder weg von einer Diskussion oder einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Keine Rede, haben wir gedacht, schau, weit haben wir es gebracht in den letzten 30 Jahren.
Aber wir haben generell ein paar Revoluzzer da gehabt im ja. Raum. Ich kann mich an den Kurt Palm zum Beispiel erinnern, der ja auch immer wieder ordentlich aufgedreht haben soll, anscheinend in Vöcklerfuck in den Schulen.
Naja, ist auch Thema in meinen Büchern, in zwei mittlerweile sogar. Also die Geschichte der Schülerzeitung Plopp habe ich leicht literarisiert und abgewandelt, auch darzustellen versucht. Kurt Palm ist mittlerweile, ich kenne ihn ganz gut, wir treffen uns gelegentlich bei Lesungen, aber das teilweise ein wenig peinliche für das Bundesgymnasium Vöcklerbruck ist, wenn man zum Beispiel für Festschriften prominente Absolventen sucht, dann sind das die eigentlich die Gefraster waren damals. Wo der Palm ist in der Hack gewesen. Okay. Er war Klassenkollege der späteren Ministerin Vector.
Niemand nennt mich Mitzi.
Ja, der Palm schon. Es gibt sogar ein gemeinsames Interview von den beiden, die haben sie irgendwie in ihrer Art gar nicht so schlecht verstanden, obwohl sie aus vollkommen verschiedenen politischen Sphären stammen, haben sie doch irgendwie eine Gesprächsbasis miteinander haben können, so wie es ausschaut. Aber das ist schon ewig her, das Interview, und das ich mich da erinnere.
Großartig.
Meine Herren,
wir müssen zu unserem Wordrap kommen. Das ist nämlich immer der Schlusspunkt bei uns. Okay. Bitte um kurze Antworten. Es sind vier ganz simple Fragen. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Saibling. Mm. Der Saibling von der Fischerhütte am Toplitzsee. Am besten.
Es soll nie der letzte Saibling sein, gell? Genau. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Wenn man sich allzu sehr einkapselt in Traditionen und einfach sehr konservativistische Verwaltung dieser Traditionen betreibt, was aber meiner Meinung nach eh nur auf einen ganz kleinen Teil der Salzkammergut dazu trifft.
Im Salzkammergut fehlt mir?
Das ist eine gute Frage. Die Temperatur der Seen lässt zu wünschen übrig. Die könnten ein bisschen wärmer sein.
Bist du ein Warmduscher generell?
Ja, mit Eisbaden, werde ich mir nichts mehr anfangen. Obwohl man da jetzt sogar Kurse machen kann, Grundlsee, aber muss nicht sein.
Das unterschreibe ich auch. Ja, absolut. Und im oder am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Das Wertvollste sind die Geheimtipps, die man niemandem erzählt, damit sie auch Geheimtipps bleiben.
Und tragischerweise endet hier unser Podcast. Ja. Danke, lieber Herbert Dutzler. Es war großartig.
Oh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon gespannt, mir das Ganze auch mal anzuhören, weil selber klingt man ja dann immer anders, als man es sich vorstellt.
Das glaubt man. Herbert, wir haben noch ein Exemplar hier vom letzten Glückskeks. Wir würden uns sehr freuen, wenn du das widmen könntest. Gerne. Und wir werden es dann verlosen an eine Hörerin oder einen Hörer. Und das kommt dann am Tag der Veröffentlichung, machen wir das dann auf Instagram oder Facebook.
Na super, wunderbar.
Vielen Dank und bis bald hoffentlich.
Danke. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.